Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz. Heute mit mir, Georg Hoffmann. Wie steht es um das Interesse an Religion? Was soll eigentlich Religion und was nicht? Über diese Fragen diskutieren wir heute im Wochenmagazin Gott und die Welt. Ausschlag gegeben hat dafür, dass wir immer wieder so Themen natürlich da bei uns im Haus RF Medien in unseren Redaktionsteams diskutieren. Immer wieder auffallen uns zum Beispiel Meldungen von Kirchenaustritten auch bei den katholischen und reformierten Landeskirchen. Religionssoziologinnen und Soziologen an Unis in der Schweiz haben Trends und Tendenzen von den letzten zwei Jahrzehnten untersucht. Zahlen zeigen zum Beispiel, dass religiöse Gruppierungen in vielen Regionen weniger sind geworden. So schreibt die Zeitschrift Social Change in Switzerland unlängst darüber, oder auch das Online-Portal bluewin.ch hat dazu berichtet. Und man sieht, dass nicht nur bei den Kirchen, die, Zitat, viele lokale Gruppen verloren haben, sondern auch bei muslimischen Gruppierungen zum Beispiel sieht man so Tendenzen, dass Gemeinschaften kleiner sind geworden. Wer sich auch beruflich befasst mit Fragen zu Glauben, Religion und Spiritualität, das ist Beratungsstelle Relin von Zrütti im Kanton Zürich. Geleitet wird hier vom Religions- und Sektenexperte Georg Otto Schmid. Ich habe ihn bei Relin von besucht und ihn gefragt, was man da aktuell gerade für Trends beobachtet, punkto Religiosität, und wie gross da überhaupt noch das Interesse ist von den Menschen.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie wir Religion, Spiritualität definieren. Wenn wir Religion definieren als Bezug zu etwas Transzendentem, also einem Gott oder Götter oder jenseitigen Wesen, das nimmt ab. Es gibt immer mehr Menschen in der Schweiz, die nicht an etwas Jenseitiges, an jenseitige Mächte glauben. Das heisst nicht, dass sie deswegen unbedingt atheistisch denken, aber sie rechnen nicht mit einem persönlichen Gott oder mit persönlichen Figuren, sondern vielleicht mit einer Kraft, einer universalen. Mhm. Vielleicht rechnen sie, das ist besonders beliebt, mit einer Art Göttlichen in sich selber, dass man in sich selber so den Kern von Spiritualität findet. Und das sind Formen von Weltanschauung, von Spiritualität, wo man wirklich trendy sind, dass man das Göttliche in sich findet, dass man die Spiritualität so lebt, dass sie im eigenen Leben nützt, das eigene Leben unterstützt. Zum Beispiel Formen von positiven Denken. Wenn ich richtig denke, dann kann ich mir Wünsche erfüllen, dann kann ich meine Karriere positiv beeinflussen. Also das sind Formen, die klar zunehmen im Moment, aber in einer nicht-religiösen Form. Was wir allerdings auch sehen, eine Zunahme von Gemeinschaften, die ganz bewusst vorgeben, was korrekt ist und was nicht. Also klare ethische Vorgaben machen, das ist bei uns erlaubt, das andere ist bei uns verboten. Mhm. Das gibt einen Bedarf. Bei gewissen Menschen in unserer Gesellschaft, und zwar zunehmend, gibt es einen Bedarf für so klare Richtlinien. Und Religionen, Bewegungen, die das machen, und klar sagen, bei uns gilt das und das andere geht nicht, die haben eine gewisse Reichweite heute, die ihr zunimmt.
Also kann man wahrscheinlich bei den Christen beobachten, wie auch bei den Muslimen und den Juden, um nur dreimal zu nennen.
Ganz genau. Und genauso ist es mit hinduistischen Gemeinschaften, die auch recht direktiv sein können. Es gibt ja viele hinduistische Gemeinschaften, die sehr offen sind, und dann gibt es andere, die eher ein bisschen fundamentalistisch sind und klare Regeln kennen. Die haben auch eine gewisse Popularität heute. Das ist ganz offensichtlich.
Ihr habt da jetzt noch jüngste Mitarbeiter im Stab, sehe ich da, Studierende auch zum Teil, und werden offenbar immer noch konfrontiert und gesucht, auch im Zusammenhang mit so Fragen. Mit was für Fragen kommen die Leute zu euch?
Die Leute kommen mit allen möglichen Fragen zu uns. Eine sehr typische Konstellation ist, dass sich Menschen bei uns melden, die Teil geworden sind von einem spirituellen Angebot, und dann merken sie, dass das für sie nicht stimmt. Vielleicht, weil es grundsätzlich problematisch ist, weil es etwas Sektenhaftes ist, was sich als etwas Harmloses getarnt hat, und irgendwann merkt man, das ist aber gar nicht so harmlos. Vielleicht auch, weil es einfach ganz anders ist, als man es sich vorgestellt hat, dass es für andere vielleicht durchaus okay ist, aber für einen selber nicht. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich jetzt? Wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich mich von dieser Gemeinschaft verabschieden, aber die guten Kolleginnen und Kollegen, die ich da gefunden habe, vielleicht behalten? Mhm. Gibt es vielleicht den Weg? Gibt es Möglichkeiten, mich mit anderen zu treffen, die in der gleichen Gemeinschaft waren oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben? es ist dann sehr individuell verschieden, was Menschen, die sich aus Gemeinschaften lösen, dann für Bedürfnisse haben. Und dann probieren wir es ein bisschen herauszufinden. Was sind Bedürfnisse? Wie können wir weiterhelfen? Menge Fragen, zum Beispiel, jetzt bin ich in einer christlichen Sekte gewesen, am besten in einer Sekte. Mhm. Zuerst hat es sich ausgegeben als Bibelstudium, aber ich habe gemerkt, es ist eine Sekte, aber ich will ja trotzdem über die Bibel etwas erfahren. Wo kann ich auf seriöse Art und Weise etwas über die Bibel erfahren? Und dann frage ich, wo kommt die Person her? Mhm. Wenn sie mir sagt, sie ist römisch-katholisch, dann haben viele das Angebot aus der katholischen Kirche. Mhm. Wenn sie mir sagt, sie kommt aus einer Freikirche, dann suchen wir etwas aus, ein freikirchliches Bibelstudium. Mhm. Wenn sie reformiert ist, dann tun wir ein reformiertes Angebot als erstes Mal empfehlen. Also wir probieren, die Bedürfnisse, die in die Gemeinschaft eingeführt haben, wie dann anders abzudecken, damit der Mensch nicht einfach dann vor dem Nichts steht. Das ist ja häufig vor, wenn ich mich von einer Gemeinschaft löse, dann bin ich zwar alles los, was mich bedrängt hat und belastet hat in dieser Gemeinschaft, aber ich habe auch das Positive nicht mehr, dass ich gestützt worden bin, dass ich getragen worden bin, dass ich Probleme vermeintlich gelöst habe. Und da probieren wir dann ein bisschen Lösungen zu suchen.
Menschen melden sich aber auch aus anderen Gründen bei Relinfo. Zum Beispiel, wenn sich Leute in ihrem Umfeld einer Religions- oder Glaubensgemeinschaft angeschlossen haben oder wenn es um Partnerschaften unter Glaubensgemeinschaften geht. Und dann geht es auch darum, herauszufinden, ja, ist etwas problematisch oder nicht.
Meistens, wenn sich herausstellt, es ist nichts problematisch, sind sie dann sehr zufrieden und erleichtert. Aber es kann auch das Umgekehrte sein. Wenn man jetzt mit jemandem im Streit liegt, dann könnte es sein, dass man es eigentlich sich wünscht, dass die Person in einer radikalen Gruppe oder sogar in einer Sekte ist, weil man dann wie sein Verhalten könnte entsprechend einordnen und auch Gegenmassnahmen ergreifen. Also manchmal, wenn ich sage, kann, nein, wissen Sie, das ist keine Sekte, das ist wirklich völlig harmlos. Sind Sie sicher? Ist das nicht doch irgendwie schlimm? Also manchmal ist das noch ganz erstaunlich in unserer Arbeit. Und dann melden sich bei uns Menschen, die auf anderen Wegen mit Gemeinschaften zu haben, zum Beispiel indem sie von einer Pfarrei oder von einer Kirche sind und Mietgesuch vorliegen haben. Von einer Gemeinschaft, die sich christlich gibt. Und dann muss man sich überlegen, als Pfarrei, als Kirchengemeinde, auch als Freikirche, muss man sich überlegen, ist die Gemeinschaft uns genug nach, dass wir ihr ohne weiteres in unsere Räume geben können. Oder ist die irgendwie sektenhaft? Und wenn wir die reinlösen, haben wir nächstens die Medien vor der Hütte, weil wir da Sektenobdach gegeben haben. Oder tut die Gemeinschaft vielleicht sogar unsere eigenen Leute abwerben, was nicht sehr schön wäre. Und das sind dann Fragen, die zum Teil schwierig zu beantworten sind, gerade wenn es Gemeinschaften sind, die klein sind, die man noch nicht kennt. Und wir haben da recht grosse Erfahrung mit so Gruppen und gehen dann allenfalls auch hin und stellen Fragen, weil wir anfangen ein bisschen wissen, welche Fragen wir stellen müssen. Mhm. Und das ist auch so eine sehr typische Konstellation. Und dann gibt es natürlich Medienschaffende, die recherchieren, berichten über religiöse, weltanschauliche Bewegungen und die können auch ganz gerne bei uns nachfragen. Zum Beispiel, ganz genau.
Was mich da gerade noch Wunder hat genommen, punkto Sektenbegriff, wie soll ich den für mich definieren? Ist ja wahrscheinlich eben ein dehnbarer Begriff. Für mich selber sind Kriterien auch aus eigener Erfahrung, wo ist da ein absoluter Wahrheitsanspruch? Wo ist es oder wird es manipulativ? Wo bin ich in meinen Freiheiten eingeschränkt? Da habe ich den Georg Otto Schmidt gefragt, nach welchen Kriterien, nach welchem Katalog, dass man da bei Relinfo geht, punkto Sekte. Und ob ich jemanden richtig liege.
Also es gibt ja von dem Wort Sekte gibt es keine offizielle Definition. Weil die zuständige Wissenschaft wehrt Religionswissenschaft und sie lehnt den Begriff ab als wertend.
Kann ja positiv konnotiert sein, oder?
Also. Ja, aber das ist in der Regel schon nicht der Fall. Wenn Sie jemanden auf der Straße fragen, was verbindest du mit dem Wort Sekte, dann kommt Abzocke, üble Guru, Weltendsbotschaften. Das sind dann so die Sachen. Ist eigentlich selten etwas Positives dabei. Oh, die sind alle unnett zu mir. Eher nicht. Von dem her ist das natürlich in der Regel wertend gemeint und man kann die Religionswissenschaft verstehen, dass sie den nicht brauchen will. Andererseits gibt es andere Wissenschaften wie Psychologie, wo der Sektenbegriff einsetzen, auch universitär. Man könnte jetzt nicht sagen, der Sektenbegriff wird an Universitäten nicht genutzt. Nein, nur in gewissen Disziplinen nicht. Aber trotzdem führt es dazu, dass es keine Definition gibt. Das heisst, jede Stelle tut das wieder ein bisschen anders werten. Man probiert dann so ein bisschen Kriterien herauszufinden. Wir haben auch so einen Kriterienkatalog für problematische Gemeinschaften auf unserer Website, wo wir auch damit arbeiten, wenn wir mit jungen Leuten arbeiten. Wenn wir mit jungen Leuten arbeiten, sind uns diese Merkmale sehr wichtig, weil wir sagen uns, wenn ich eine Klasse voller oder eine Kampfgruppe voller 15-Jährigen vor mir habe, dann sind die Gemeinschaften, die sie mal ansprechen mit 18 oder 20, die gibt es vielleicht noch gar nicht oder sind noch nicht bei uns aktiv. Das heisst, wir sind eigentlich nicht so viel, wenn jetzt konkrete Gemeinschaften vermitteln, nur als Beispiel. Was ich vermitteln muss, sind die typischen Merkmale. Weil die werden die Gemeinschaften dann auch haben, die dann aktiv sind und junge Leute ansprechen. Also wenn wir den jungen Leuten zeigen, das und das ist, dann musst du aufpassen. Vielleicht das wichtigste Merkmal, Exklusivität ist sehr wichtig, wenn sie es richtig gesagt haben. Also eine Gemeinschaft lehrt, du musst bei uns dabei sein, sonst kannst du dich nicht weiterentwickeln, sonst bist du verloren, sonst gehst du mit dem Weltuntergang, wirst vernichtet. Was auch immer schrecklich sein dann passiert, wenn man nicht dabei ist. Wenn nur die eigene Gemeinschaft die einzige Arche ist, die einem retten kann, dann ist das immer verdächtig. Ein anderes wichtiges Merkmal, das sehr leicht testen kann, ist Kritikverbot. Aha. Kann ich in einer Gemeinschaft eine andere Meinung vertreten als die Leitung? Und da können Sie gut auch Mitglieder fragen, wenn zum Beispiel Zeugen in Hohwas an der Tür klingeln, das nächste Mal können Sie fragen, gibt es irgendetwas, was die leitende Körperschaft sagt und Sie sind nicht einer Meinung? Da kommt nichts. Weil die leitende Körperschaft ist immer mit Jehova in Verbindung und darum ist alles wahr, was die leitende Körperschaft sagt. Wenn Sie mal den Gegentest machen mit einer katholischen Kollegin und die fragen, gibt es irgendetwas, wo du anderer Meinung bist als der Papst, da kommt eine ganze Liste. Und da merken Sie schnell dann auch den Unterschied zwischen einer sektenhaften Organisation und einer anderen, die weniger sektenhaft ist.
Auch ein typisches Merkmal von Sekten sei, dass sie sich gegen aussen abschotten und nicht mit anderen Gemeinschaften zusammenarbeiten
wollen. Sie arbeiten nicht zusammen mit anderen Gemeinschaften. Wenn zum Beispiel eine Freikirche in der Allianz dabei ist, dann ist das schon ein Zeichen, dass sie sicher keine Sekte ist. Okay. Weil sie sonst nicht mit anderen Gemeinschaften zusammenarbeiten. Also die Abschottung gegen aussen, das ist ein sehr typisches Merkmal.
Also der Ökumene findet man auch nicht
immer, der Sektenzüge hat. Also einzelne problematische Merkmale sind trotzdem möglich. Ja, ja. Aber so eine ausgewachsene Sekte, die diverse Merkmale erfüllt, die schafft nie mit anderen Gemeinschaften zusammen. Das heisst, nicht mal problematische Züge kann es überall geben. Es kann in einer ganz harmlosen, reformierten Kirchengemeinde sich eine Pfarrerin oder ein Pfarrer anfangen, gurumässig aufspielen. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass dann aus so Kirchengemeinden plötzlich eine Art Sekte entstanden ist. Okay. Das kann passieren. Also, niemand ist wirklich gefeit gegen problematische Entwicklung. Und gerade darum ist es auch wichtig, dass man die Merkmale von problematischen Gemeinschaften im Auge hat. Was fast noch häufiger war, ist, dass aus dem freikirchlichen Bereich sich Gemeinschaften sektenhaft entwickelt haben, dass irgendein Prediger plötzlich gefunden hat, ich sehe mich in der Bibel wieder, ich bin der wiedergekommene Elias oder ich bin sogar die Inkarnation von Jesus Christus. Und dann sich natürlich aus der Freikirchenszene verabschiedet haben und zu einer Sekte geworden sind.
Fragen zu Glauben und Religion können also sehr schnell sehr komplex werden. Vielleicht habt ihr auch so Fragen, die ihr euch in diesem Zusammenhang stellt. Fragen können ja zum Beispiel sein, wie orientiert man sich in dieser Religions- und Kirchenlandschaft auch allein da bei uns in der Schweiz? Vielleicht auch gerade wieder dann, wenn so Fälle in Medien auch auf und ab diskutiert werden. Wie geht im Herbst zum Beispiel der Fall vom 22-jährigen Fußballer Silvan Wallner, der wegen der Religion seine Sportkarriere aufgibt, weil er zum Beispiel den Samstag als Ruhetag, als Sabbat einhalten will, wie er in der Bibel beschrieben wird, dass man am siebten Tag der Woche eine Ruhe einhalten soll und ja, in seinem Fall dann eben nicht trainieren oder arbeiten, Fußballmatches spielen. Auch der Georg Otto Schmid hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe ihn darum auch gefragt, ist ein Sabbat oder ein Sabbatical, also ein wöchentlicher Ruhetag oder sogar eine längere Auszeit von mehreren Wochen oder Monaten nicht sogar ein bisschen trendy? Zumindest in der Businesswelt wird es ja auch in verschiedenen Formen propagiert.
Für viele Menschen ist das sehr hilfreich. Ja, andere würden sich sehr gelangweilt fühlen an dem siebten Tag. Auch das ist jetzt etwas, was manchen sehr hilft und für andere wäre es ätzend. Also so ein, ich meine jetzt ein Ruhetag, wo nach religiösen Vorschriften wirklich Ruhe sein muss, wo dann zum Beispiel Spieler verboten wären oder das Reisen über eine gewisse Distanz nicht erlaubt wäre, sodass sie Verwandte auch nicht besuchen könnte. Ja. Also es wäre jetzt für viele ist das super cool, ja, wenn sie all das so machen und viel Trubel haben und dann das wirklich brauchen zum Abfahren und zur Ruhe kommen und dann einen Tag darauf dann wieder voll starten. Und für andere wäre das absolut ätzend, weil sie vielleicht ins Gedankentrüllen kämpfen und ihnen das gar nicht gut. Angebot hätte.
Also und ich kann einkaufen.
Ganz genau. Ja, genau. Ja, es gibt, ja. Also wenn ich jetzt so ein, also ich finde Shopping manchmal noch entspannend. Muss ich, ja, jetzt ganz ehrlich, ich finde auch Gebete in der Kirche, vor allem Orgelmusik in der Kirche, finde ich sehr entspannend. Aber Shopping tut mir manchmal auch gut. Von dem her müssen wir ein bisschen merken, wo unsere Bedürfnisse sind. Und ich kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, was jetzt genau bei dem Fußballer zu seiner Entscheidung geführt hat, dass er jetzt will den Sabbat einhalten. Er sagt ja, es gehört zu keiner bestimmten Gemeinschaft. Das kann gut sein. Es gibt so Online-Szenen von Menschen, die sich gegenseitig motivieren, alttestamentliche Regeln zu halten, unter anderem den Sabbat. Da kann er sehr gut dazu gehören. Nach meiner Erfahrung macht man das, wenn es zu den eigenen Bedürfnissen passt. Mhm. Jetzt, über den Fußballer kann ich nichts sagen. In der Vergangenheit hat es schon Fälle gegeben, wo der Sabbat dann interessant geworden ist, wo ich die Tätigkeit, die ich sonst machen am Samstag, für mich nicht mehr gestimmt hat. Mhm. Und dass ich dann den Sabbat sehr willkommen geheißen habe, weil es ist völlig klar gewesen, dass ich das andere nicht mehr machen kann, mhm, weil ich jetzt ja den Sabbat einhalte. Ich will es nicht sagen, es ist eine Entschuldigung gewesen, aber es ist natürlich ein bisschen in die Richtung gegangen. Also so Verläufe habe ich schon kennengelernt. Ich möchte dem Fußballer gar nicht unterstellen, bei ihm ist es vielleicht komplett anders, aber in der Vergangenheit hat es schon so Fälle gegeben, dass gerade auch im Zusammenhang mit Sport Menschen sich entschieden haben, den Sabbat einzuhalten, um das Ende der sportlichen Karriere zu markieren, wo sie, man hat den Eindruck, auch ohne Sabbat gute Gründe dafür hatten.
Und überhaupt gibt es ja auch immer wieder Vorschriften und Regeln im Zusammenhang mit Religion und mit Glaubensgemeinschaften, was sich übrigens negativ und positiv können auswirken können. Das sei wirklich eben individuell, sagt der Georg Otto Schmidt.
Weltanschauliche Gemeinschaften machen ja unterschiedlich viele Vorschriften. Es gibt die, die sehr das Leben für ihre Mitglieder sehr streng regulieren. Und dann gibt es andere, die absolut liberal sind und es völlig den Mitgliedern überlassen, wie sie ihr Leben ausgestalten und wie weit sie dann die Ideen nachleben, die Gemeinschaft predigt. Und das sind auch Bedürfnisse von einzelnen Menschen, sind sehr unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel an die römisch-katholische Kirche denken, jetzt für durchschnittliche römisch-katholische Menschen, die sind heute kaum, die können ihr Leben gestalten, wie sie wollen. Es passiert nicht viel, je nachdem, wie sie sich entscheiden. Aber wenn sie jetzt als römisch-katholischer Mensch möchten, zu einer Gemeinschaft gehören, wo das Leben wie klarer reguliert ist, dann haben sie innerhalb der römisch-katholischen Kirche haben sie viele Möglichkeiten. Sie können sich einem Orden anschliessen. Ja. Und wenn sie schauen, wie Menschen empfinden, die zum Beispiel in ein Kloster gehen, dann kann das sehr unterschiedlich sein. Die einen heben raus, dass sie eine tolle Gemeinschaft haben, dass sie getreut sind, dass sie auch Struktur haben, die ihnen gut tut. Ja. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die in ein Kloster gehen und wieder rausgehen und sagen, es hat ihnen nicht gut, es hat sie eingeschränkt, sie sind unter Druck gewesen, sie haben sich ständig müssen anpassen. Also das genau gleiche spirituelle Angebot ist für die einen extrem förderlich und für andere wird es hinderlich. Und es kann sogar sein, dass es zuerst förderlich ist und dann hinderlich wird, je nach den Bedürfnissen im Leben. Mhm. Und da muss man schon sehr im Auge haben. Also wenn jetzt etwas mehr nicht gut tut, heisst es nicht, dass es dem anderen auch unbedingt schlecht tut. Und weil ich jetzt die reformierte Kirche Rüti das Coolste finden, heisst es nicht, dass jetzt alle unbedingt unsere Gottesdienste die allerlässigsten auf der ganzen Welt finden müssen. Das stimmt jetzt für mich und für andere stimmt das dann vielleicht nicht. Und das ist schon wichtig. Wir sehen ja schon im Neuen Testament, dass die verschiedenen Gemeinden und Theologien nicht einheitlich sind. Das ist ja ziemlich arranged, gell? Auch was so die Praxis, die spirituelle Praxis anbelangt. Im Neuen Testament sehen wir ganz verschiedene Formen. Und das scheint mir plausibel und auch sehr menschlich, weil die Menschen nur noch mal verschieden sind und verschiedene Bedürfnisse haben. Und das ist auch wichtig für die Spiritualität, dass sie so die verschiedenen Menschen im Auge hat. Dass man nicht das Gefühl hat, wie ich jetzt genau die und die Bedürfnisse habe, müssen die alle haben. Und das ist ja einer von den Gründen, warum Sekten entstehen können. Dass eine Gemeinschaft, die eine bestimmte Lehre hat, auch eine bestimmte Praxis hat, zuerst einmal die Leute sammelt, wo das wirklich passt. Wo dort auch glücklich sind und es ihnen vielleicht auch gut tut. Und dann kommt die Gemeinschaft zur Überzeugung, weil es uns so gut tut, muss es allen gut tun. Dann fangen sie andere anwerben, und zwar mit Manipulationsmethoden und falscher Information, vielleicht sogar mit offensichtlichen Lügen. Und dann kommen immer mehr Menschen dazu, was für sie aber nicht stimmt. Und damit sie nicht wieder weggehen, macht man Druck. Man behauptet zum Beispiel, wenn ihr wieder rausgeht, dann sind ihr auf ewig verloren. Oder dann passiert euch ein Unglück. Und durch den Druck probiert man den Leuten beizubehalten, die gar nicht passen. Aber das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das führt dann eben zu den ehemaligen Berichten, zu den unvorteilhaften. Also da sind Gemeinschaften ganz schlecht beraten, Leute an sich zu binden, die gar nicht dazu passen. Das kommt nie gut. Und das machen ja Klöster vorbildlich mit ihrem Noviziat. Ich muss selbst ein Noviziat gemacht haben. Es muss klar sein, dass es für mich wirklich stimmt. Und sonst werde ich gar nicht aufgenommen.
Okay.
Kein Sekte will ein Noviziat machen, sondern das heisst, bitte sofort ein und los mit Missionären und mit Zahlen.
Ja, und jetzt überlege ich mir gerade, ob ich echt mal kurz in ein Kloster soll. Spass beiseite, das war der Georg Otto Schmidt von Relinfo. Die Beratungsstelle verlinken wir dir auch noch gerade bei uns in den Shownotes zu diesem Podcast. Wir hören hier für heute und machen in einer Woche weiter mit dem Wochenmagazin «Gott und die Welt». Dann mit einer speziellen Ausgabe zu Weihnachten und mit meiner Redaktionskollegin Angela Albrecht. Ich bin der Georg Hoffmann. Habt's gut.
«Gott und die Welt».
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.